NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Isabel Redfern liest die 8. von 14 Folgen des Romans Halbinsel der Hamburger Autorin Christine Bielkau. Der Kontakt mit den jungen Leuten, die ins Nebenhaus eingezogen sind, intensiviert sich. Levin hat eine Sauna in den Garten gebracht, die er allen zur Verfügung stellen will. Dafür will er ein selbst betoniertes Bassin kacheln. Annette hilft ihm dabei.
Gefällt es euch hier? Fragte ich. Ja. Im Großen und Ganzen ist es so, wie wir es uns erhofft haben. Was hattet ihr euch denn erhofft? Er schaute mich kurz an. Vielleicht fand er die Frage zu direkt und persönlich. Seitdem Lynn ihr Dasein in Berlin, ihre Arbeit und ihre Wohnung förmlich abgewickelt hatte, wie eine pragmatische Insolvenzverwalterin, war ich unsicher geworden, vorsichtiger. Zukunft als Gesprächsthema, das schien nicht mehr so leicht und selbstverständlich, wie ich früher angenommen hatte. Er müsse nicht antworten, wollte ich gerade sagen, doch da fing er an zu erzählen. Wir haben nach einem Ort gesucht, den wir mögen, der uns etwas sagt, aber an dem nicht alles vorgezeichnet ist für uns. Nicht, weil wir Aussteiger oder sowas sein wollen. Er hielt eine fünfeckige Kachel in der Hand und betrachtete konzentriert die Betonfläche. Wir haben uns eine Art Nische erhofft. Woanders haben wir die nicht gefunden. Vor allem nicht in größeren Städten. Das Wohnen ist teuer, der Rest ist dem automatisch unterworfen, wird stressig und unfrei. Er hob den Blick und sah mich direkt an. Und du weißt es ja am besten, wie schön es hier ist. Wirklich? Dachte ich. Diese schlichte Überzeugung, mit der er das sagte, beeindruckte mich. Aber wird es hier nicht so eintönig auf Dauer? Hier ist doch nichts los. Ich hatte von Agnes erfahren, dass alle drei in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und zusammen zur Schule gegangen waren, in unterschiedlichen Jahrgängen. Agnes hatte danach in Freiburg gelebt, wo sie beinahe überstürzt geheiratet hätte, die Geschichte aber beendet hatte. Marie hatte Kunstgeschichte studiert und war eine Weile herumgereist, hatte sich mit unterschiedlichen Jobs durchgeschlagen. Nun machte die eine geführte Wattwanderungen, die andere gab Sprachunterricht. Agnes und Levin studierten an Fernunis. Alle drei erledigten Haushaltsauflösungen und betrieben ihren Handel mit aufgewertetem Trödel. Auf mich hatte das wie etwas Vorläufiges gewirkt. Wie eine Suche oder ein Übergang hin zu etwas anderem. Etwas Dauerhaftem, hatte ich gedacht. Was auch immer das wieder bedeuten sollte, fragte ich mich nun selbst. Er schüttelte den Kopf. Für uns ist eine Menge los. Wir haben die Freiheit, mehrere Dinge zu tun und uns nicht auf einen einzigen Beruf zu beschränken, der dann alles erfüllen soll und... Er zuckte mit den Schultern. In 10 oder 15 Jahren vielleicht nicht mal mehr existiert, sagte er. Und wir sind viel unterwegs, auf Flohmärkten und Messen. In 2 Wochen fahren wir zu einer Antikmesse nach Antwerpen und verkaufen dort. Außerdem, Haushalte aufzulösen ist alles andere als eintönig. Wirklich? Was genau interessiert dich daran? Für mich sind die alten Bewohner immer noch da. Durch ihre Sachen, diese vielen Kleinigkeiten. Wenn man sich mit ihrem Nachlass beschäftigt und gut mit ihm umgeht, ist das ziemlich bewegend. Später dachte ich über das Wort Nische nach, das er an einer Stelle erwähnt hatte. Es klang so bescheiden, aber zugleich entschlossen. Als hätten sie etwas Wichtiges über sich herausgefunden oder sich von etwas abgewandt. Ich beneidete sie um diese Einigkeit, darum, dass sie einander gefunden hatten. Wir machten weiter. Ich versank in der Arbeit und hörte auf nachzudenken. Nichts als die Formen und Farben, die Lücken und Kanten im Blick. Wie hypnotisiert achtete ich auf die Stellen, an denen sich etwas zusammenfügen ließ. Wenn ein Teil passte, sich eine Idee von mir mit einer Idee von Levin verband, erfüllte mich das mit tiefer Zufriedenheit. Das hier, das war das Beste, was ich seit langem getan hatte. Nach einer Weile hatten wir die Mitte erreicht. Wir legten eine Pause ein, tranken Limonade, setzten uns auf die andere Seite, verteilten weiter die Kacheln über dem Boden. Wir waren nun geübt, kannten die Muster, die Übergänge und Verläufe, die am besten funktionierten. Livins Schulter berührte meine Schulter, sein Arm immer wieder meinen, und das Schweigen zwischen uns war friedlich und einvernehmlich. Ich fühlte mich wie in einem leichten Rausch, und ich bekam eine schreckliche Sehnsucht danach, mich mit Levin auf den Rasen zurückfallen zu lassen. Ich sah, wie schön das Becken geworden war. Ein gelungenes Mosaik, etwas Gutgemachtes, keine Spielerei. Dann hörte ich Levin leise und beiläufig sagen, »Oder sollen wir reingehen?« Doch schon im nächsten Moment war ich unsicher, ob ich das wirklich gehört hatte. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Nachfragen wollte ich nicht. Das hätte diesen Moment sofort zerstört. Aber genauso wenig wollte ich so tun, als hätte Levin nichts gesagt. Ich setzte mich auf, ließ meinen Blick weiter auf das Kachelmuster gerichtet, sagte einfach, »Okay?« Das klang vage und auf eine gewisse Weise unverfänglich. Man konnte ohne konkreten Anlass okay sagen, wie eine Art Zwischenbilanz, beiläufig wie ein So oder ein Seufzen. Dabei wartete ich gespannt, was als nächstes passieren würde. Levin stand auf, beugte sich zu mir, nahm meine Hand, zog mich hoch. Wie mich das elektrisierte, dass jemand meine Hand hielt. Das Gefühl war geradezu schockierend. Langsam wurde es hell. Es war gegen 5 Uhr früh. Morgendunst hing über den Feldern. Der Rasen im Garten war nass. Mein Gesicht fühlte sich warm an, fast fiebrig. Ich kniff die Augen zusammen. Das Gewicht eines Körpers auf dem eigenen Körper, wie unbeschreiblich das war. Am Becken stand unverändert das Tablett mit den Gläsern und der Karaffe. Wie eine Einbrecherin schlich ich zu mir hinüber und stieg leise die Veranda hoch. Dabei fiel mir ein, dass Lynn die Terrassentür vor dem Schlafengehen wahrscheinlich geschlossen hatte. In der Ecke lag eine zerknüllte Wolldecke. Ich könnte mich hier hinlegen und ausruhen. Doch ich hatte Glück, die Tür war nur angelehnt, so wie ich sie am Abend gelassen hatte. Bo lag neben dem Sofa und hob träge den Blick. Ich suchte nach meinem Telefon und fand es auf dem Küchentisch. Lynn hatte mir eine Nachricht geschickt. Sie würde die Nacht bei ihrer Schulfreundin bleiben. Zu müde für die Tour mit dem Fahrrad. Gesendet 0:57 Uhr. »Danke fürs Bescheidgeben, bis nachher«, schrieb ich zurück. Schickte einen Kuss. Wie früher, als sie 16, 17 Jahre alt gewesen war, auf Partys ging, bei einer Freundin oder einem Freund blieb und ich nachts zwischen den Schlafphasen auf mein Telefon schaute, bis sie irgendwann schrieb, dass sie sicher im Bett lag und ich beruhigt in einen Tiefschlaf fallen konnte. Levin und ich hatten vergessen, Fotos vom Becken zu machen, fiel mir nun auf. Ich ging noch einmal hinüber und fotografierte unser Mosaik. Am Schuppen lag eine blaue Plane. Ich faltete sie auseinander, breitete sie über dem Becken aus, falls es Regen oder Wind geben würde, beschwerte sie an den Ecken mit Steinen. Unter der Dusche ließ ich mir heißes Wasser über den Scheitel laufen. Im Schlafzimmer zog ich die Rollos herunter und legte mich ins Bett. Es war warm. Ich schob mir die Decke von den Beinen und schlief ein. Zwischendurch wachte ich auf, legte mich auf die Seite und glitt sofort wieder davon, mit dem seltsamen Gefühl, dass hinter mir jemand lag und meinen Rücken berührte. Die Nähe, die Wärme eines anderen Menschen, es war spürbar. Während ich vor mich hindöste, fügte sich alles zu einem schlüssigen Bild. Es war Johann neben mir. Er war zurück. Also doch. So etwas konnte geschehen. Wie lange muss er noch weg sein? Mir ist es jetzt genug. Endlich hatte ich auf Lynns Frage eine Antwort. ohne Auslassungen und Beschönigungen. Wie erleichtert ich mich fühlte, wie beruhigt. Eine Last von 20 Jahren löste sich auf. Johann und ich schliefen, Lynn war bei einer Freundin. Wie sie staunen würde nachher, wenn sie nach Hause käme. Ich wachte auf, öffnete die Augen. Ich spürte die Wärme am Rücken und griff hinter mich, in meine Bettdecke. Du hast doch neulich vorgeschlagen, dass wir die drei zu uns einladen. Ich habe sie vorhin gefragt, ihnen würde es heute Abend passen. Ich bereite das Essen vor. Du musst nichts machen, sagte Lynn. Ich hatte Levin seit der Nacht vorgestern nicht gesehen. In der Früh war ich aus seinem Zimmer geschlichen, während er geschlafen hatte. Ich war noch nicht bereit, ihm wieder zu begegnen. Doch das behielt ich für mich. Ich hatte Lynn nichts von der Nacht erzählt. Als sie in der Küche Salat und Tomaten wusch, nahm ich sie beim Wort. Ich half nicht bei den Vorbereitungen, sondern ging mit Bo raus. Es roch nach gemähten Feldern. In den Gräben stand kaum Wasser. Motten flatterten über den struppigen Hecken. Ich ging eine große Runde bis zur Schafskäserei. Ich bog noch einmal ab für einen weiteren Umweg. Irgendwann fing es an zu dämmern. Es war nach 10 Uhr. Ich musste an Lars denken, an Ingrids Mann. Auch wenn ich seinen Gemütszustand nicht hatte erahnen können, erschien mir der Drang, sich vorübergehend allem zu entziehen, verständlich. In einer Scheune oder unter einem Baum auszuharren, bis ich mich der Situation wieder gewachsen fühlte, mich zu verstecken vor allen und allem. Nur für eine Weile. Interessant. Aber bei deiner eigenen Tochter bringst du dieses Verständnis nicht auf, hörte ich Johann sagen. Denn ist es nicht genau das, was sie gerade tut und offensichtlich braucht? Aus einiger Entfernung hörte ich ihre Stimmen, ihr Lachen und die Musik. Bo lief ein Stück vor mir her. Im Garten nebenan legte er sich in das erschlaffte Planschbecken, in dem etwas Wasser geblieben war. Die Lichterkette leuchtete über der Veranda. »Hey«, sagte ich und schaute flüchtig in die Runde. Agnes und Marie saßen an der Seite, am Kopfende Lynn. Daneben ihre alte Schulfreundin. Sie hieß Jana und hatte ihren Bruder mitgebracht. Er stand an der Tür, eine Flasche Gin in der Hand. Hinten in der Ecke saß Levin, an die Wand gelehnt, fast im Dunkeln, die Beine ausgestreckt. Ich nahm den freien Platz an der Ecke der Bank neben der Tür, aß etwas Brot und hörte ihn zu. 10 oder 15 Minuten würde ich bleiben und dann nach oben schlafen gehen. Es war nicht so, dass ich Levin aus dem Weg gehen wollte. Ich wusste nur nicht, wie ich mich verhalten sollte. Marie erzählte von einer Mutter und ihrem Jungen. Die beiden waren aus Charkiw gekommen. Sie gab ihm und einigen anderen Teenagern Deutschunterricht. Er sei 17. An seinem 18. Geburtstag wolle er zurück in die Ukraine, um sich für den Militärdienst ausbilden zu lassen. Das sei in 4 Monaten. Seine Mutter versuche, ihm das auszureden. Sie möchte, dass er bleibt, Abitur macht und studiert. Aber je mehr sie ihn drängt, desto entschlossener will er gehen, sagte Marie. Sie muss es ihm verbieten, sagte Agnes. Wie soll sie das machen? Fragte Lynn. Und kannst du ihn nicht auch verstehen? Wenn er das wirklich will, wird ihn ohnehin niemand abhalten, warf Levin ein. Und der Druck ist immens, dabei zuzusehen, wie die anderen ihren Kopf hinhalten. Wer kann das mit seinem Gewissen vereinbaren? Sag das doch nicht, antwortete Agnes. Kein Mensch, niemand, nirgends sollte sich gezwungen fühlen, in einen Krieg zu gehen und mit der Waffe zu kämpfen. Ja, sicher, wer würde da nicht zustimmen, sagte Marie. Aber was, wenn Menschen überfallen werden? Wir sind nicht betroffen, was wissen wir schon? Für eine Weile blieben wir still. Niemand schien etwas sagen zu können. Ich sah in ihre ernsten Gesichter. Als ich in ihrem Alter gewesen war, hatten die Leute aus meinem Umfeld entschlossen einen Bogen um die Bundeswehr gemacht. Verweigerung war nicht die Ausnahme, sondern die Norm. Und wo hast du Zivildienst gemacht? lautete die übliche Frage auf Unipartys. Ob man verweigerte oder nicht, das war eine Sache der Einstellung gewesen, nichts weiter. Mobilmachung, dieses Wort hatte zum Geschichtsunterricht gehört, bebildert mit körnigen Schwarz-Weiß-Fotos. Was würde ich tun anstelle der Mutter des Jungen, fragte ich mich. Wie würde ich reagieren, wenn ich einen Sohn hätte, der zum Militär musste oder glaubte es zu müssen, um das Land in einer akuten Lage zu verteidigen? Schon bei der Vorstellung verspürte ich Übelkeit, aber auch Wut und Trotz. In Besitznahme eines Menschen durch jene, die meinten, Krieg führen zu müssen. Eine gnadenlose Aneignung des Kindes, das man geboren und großgezogen hatte. Mir fielen diverse Bücher und Filme ein. Erster Weltkrieg, 1914. 18-Jährige, die mit Nationalstolz und Selbstüberhöhung in eine grausame, sinnlose Realität geschickt worden waren und wiederum Millionen andere in diesen Sog der Gewalt gezogen hatten. Oder 1944, die Landung der Alliierten an den Stränden der Normandie, so viele von ihnen zum Sterben verurteilt. Ich musste an Vietnam denken, an die Kriege im Irak und in Afghanistan, an Dokumentationen über junge Veteranen mit posttraumatischer Belastungsstörung. Ich musste an die Gesichter aus der Ukraine denken, manche fast noch Teenager. Ich versuchte, den Jungen zu verstehen, doch mein Gefühl war bei der Mutter. Nein, du gehst nicht. Schadensfall stand in der Betreffzeile der Mail. Sehr geehrte, wie bereits mit Ihnen besprochen, übermitteln wir Ihnen die Unterlagen zum Schadensfall vom 21. Mai. Im Anhang drei Dokumente. Zu Ihrer Kenntnis und zur Vorlage bei Ihrer Versicherung. Es handelte sich um die Rechnung für die Renovierung des Saals, den Kostenvoranschlag von einem Kunstrestaurator aus Berlin und eine Beschreibung des Schadens und seiner Ursache. Ein am Boden zersprungenes Glas mit rotem, zucker- und säurehaltigem Fruchtsaft, dieser hat sich durch die Wucht des Aufschlags über die Wand und das Kunstwerk verteilt. Der Restaurator sei beauftragt, doch es würde einige Wochen dauern, bis er sich dem Bild widmen könne, stand in der Mail. Den Kostenvoranschlag mit dem Gutachten könne ich aber schon an meine Versicherung weiterleiten. Sie würden sich später mit der finalen Rechnung bei mir melden und verblieben mit den besten Wünschen. Diesmal hatte mich nicht der Mitarbeiter angeschrieben, der aus dem Konzern angerufen hatte, sondern jemand aus dem Hotelverbund. In seiner Signatur stand Marketing and Accounting. Unten war ein Werbebanner eingebaut, der Hinweis auf eine kommende Eröffnung, ein Schlosshotel in einem Waldgebiet in Thüringen. Indulge in Nature stand da in großen, geschwungenen Buchstaben. Ich klickte auf das erste Dokument. Es war die Kalkulation des Restaurators. Er hatte ein ausführliches Gutachten, die geschätzten Arbeitsstunden und den Materialaufwand für die Größe des Bildes, 1,80 Meter x 2,20 Meter, aufgeführt, mit einem Kostenvoranschlag von etwa 4.500 Euro. Als nächstes öffnete ich die Rechnung des Malerbetriebs. Sie hätten den gesamten Saal streichen lassen müssen, um die Einheitlichkeit der Farbe zu wahren, hatte der Mann mir in seiner Mail geschrieben. Der Malerbetrieb verlangte rund 9.500 Euro für seine Arbeit. Schließlich klickte ich auf das PDF mit dem Schadensbericht und den Fotos der beschädigten Wand als Nachweis. 14.000 Euro, die ich meiner Versicherung melden musste. Familienhaftpflicht. In dieser Größenordnung hatte ich bisher noch nie etwas eingereicht. Lindy als 7-Jährige auf einem Geburtstag beim wilden Herumtanzen eine teure Stehlampe umgeworfen hatte. Ich, die einer Freundin auf einer Party beim Gestikulieren Aperol über den neuen Kaschmir-Pulli geschüttet hatte. Beides lag so weit zurück, dass ich keinen direkten Ansprechpartner bei der Versicherung mehr wusste. Ich suchte die Nummer der Firmenzentrale heraus und beschloss, dort zu fragen, wer sich meiner Sache annehmen würde. eine verbindliche Person mit Mailadresse und Telefondurchwahl, die mich beraten und sich um den Fall kümmern würde, bei der ich mich direkt melden könnte, falls es Schwierigkeiten geben würde. Doch statt dort anzurufen, öffnete ich ein Browserfenster und las Nachrichten aus der Region. In einem Artikel wurde über eine Gruppe Jugendlicher berichtet, die in der Innenstadt, nicht weit von der Bibliothek, einen jüngeren Teenager umzingelt, beschimpft und dabei gefilmt hatten. Ich fragte mich, ob ich sie womöglich vom Sehen in der Bücherei kannte. Danach las ich eine Meldung über eine ältere Frau, die im Watt in einem Schlickloch bis zum Bauch versunken war und sich nicht aus eigener Kraft hatte befreien können, und das bei auflaufendem Wasser. Ein einziger Albtraum. Nach einer großen Suchaktion mit zwei Hovercraft-Fahrzeugen war sie gefunden worden. Was für ein Glück für diese Frau. Ich zögerte den Anruf weiter hinaus, als ginge es darum, einen Zahnarzttermin abzumachen. Mir war danach, die Mail mit den Rechnungen einfach zu schließen und so zu tun, als hätte ich sie nicht bekommen. Während ich Lynn einen Vortrag darüber gehalten hatte, dass sie Anrufe und Nachrichten nicht einfach ignorieren konnte, saß ich hier und zauderte, die Nummer meiner Versicherung zu wählen. Lynn hatte sich auf den Weg zu ihrer früheren Schulfreundin gemacht. Sie hatte sich einen geblümten Overall angezogen, die Hörstöpsel in die Ohren geschoben und war mit dem Fahrrad losgefahren. Es war Samstag, früher Abend. Ich setzte mich nach draußen, trank einen Rest kalten Tee und versuchte zu lesen, da erschien Levin an der Verandatreppe. Er blieb unten stehen, mit dem Anflug eines Lächelns. Er sagte, »Hey«, schaute einen winzigen Moment zur Seite, als wäre er unsicher. »Möchtest du einen Ausflug machen?«, fragte er. Ich antwortete, »Ja, vielleicht. Wohin denn?« Doch innerlich explodierte ich förmlich, weil ich mich über seinen Vorschlag so freute. »Wir müssten ein Weilchen fahren, und wenn wir wollen, können wir schwimmen gehen.« Ich trug noch immer die Sweathose, in der ich geschlafen und den gesamten Tag verbracht hatte. Irgendwann hatte ich beschlossen, dass es sich nicht mehr lohnen würde, mir etwas anderes anzuziehen. »Okay, gib mir 20 Minuten«, sagte ich. Ich hängte das Telefon zum Aufladen an die Steckdose, ging hoch ins Badezimmer, duschte und wusch mir die Haare, so schnell ich konnte. Ich spulte innerhalb weniger Minuten das Programm vor dem Spiegel ab, Augenschatten wegschminken, Rouge auf die Wangen, Haare föhnen. Schnell zog ich mir ein Kleid an, holte die lange Strickjacke aus dem Schrank, schlüpfte in die Stoffsneaker und packte meine Tasche. Telefon, Badeanzug und ein Handtuch. Eine Flasche Wasser, zwei Äpfel und Müsliriegel. Ich hatte noch nichts zu Abend gegessen. Levin womöglich auch nicht. Mein Haar band ich schnell zu einem Knoten im Nacken und schaute in den Spiegel. »So ist es halt. So siehst du aus. Du bist keine 30, du bist auch keine 40. Jeder weiß das, jeder sieht es«, dachte ich und ging hinaus. Levin wartete neben dem Wagen vor der Garage. »Wir sind etwa 40 Minuten unterwegs«, sagte er, als wir über die Landstraße fuhren. Auf dem Rücksitz stand ein Korb, halb bedeckt mit einem Geschirrtuch. Ich sah einen Flaschenhals und Gläser. Offenbar hatte Levin ein Picknick vorbereitet. Die Fensterscheiben waren heruntergelassen. Milde Abendluft wehte hinein. Auf dem Radweg neben uns sah ich eine Familie, drei Kinder auf kleinen Fahrrädern mit bunten Helmen auf den Köpfen, die Eltern mit dicken Taschen auf den Gepäckträgern, dazu ein Anhänger mit Campingausrüstung. »Willst du dich überraschen lassen?«, fragte Levin. »Ich kann dir aber auch gern sagen, wohin es gehen soll.« Ich antwortete, er solle nichts verraten. Ein Glücksgefühl durchströmte mich. Wir fuhren Richtung Küste und überquerten das Sperrwerk. Es ging weiter ins Inland. Irgendwann verließen wir die Landstraße, kamen durch ein Dorf, vorbei an einigen Höfen und einem Campingplatz, auf dem nur vereinzelt Anhänger parkten. Jedes Mal, wenn Levin langsamer wurde, schaute ich mich neugierig um, ob wir angekommen waren. Die schmale Straße führte an sattgrünen Weiden vorbei, die von breiten Gräben durchzogen waren. auf der anderen Seite der Deich. Dahinter musste der Fluss liegen, der nach einigen Kilometern in einen größeren Fluss mündete, welcher über das Sperrwerk in die Nordsee überging. Schließlich hielt Levin vor einem Haus, das wie in einer Vertiefung stand, einer Art Mulde im Marschland. Ein alter Rotklinker mit großen Sprossenfenstern. Im Garten wuchs das Gras kniehoch. In der Umgebung war nichts zu sehen, außer die brachliegenden Wiesen und Ackerflächen. Keine Brücke oder Schleuse. Nur ein Hof etwas entfernt und ein Wäldchen. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich hier oder in der Nähe schon gewesen war. Die Eigentümerin ist vor einigen Monaten gestorben. Sie war Ende 80. Sie soll bis zum Schluss alles mit dem Fahrrad erledigt haben, sagte Levin. Er hatte in der Einfahrt geparkt, wir stiegen aus. Nun will ihr Sohn das Haus verkaufen. Er hat uns beauftragt, es leer zu räumen, zu putzen und, wo es geht, zu streichen, damit es ansprechender aussieht, sagte er und holte den Korb aus dem Wagen. Er befürchtet, dass er es nicht los wird. Wir gingen zur Tür. Vor der Hauswand stand eine Holzbank. Auf dem sandigen Boden daneben versammelte sich eine kleine Gruppe moosüberwachsener Tonschildkröten. »Komm, ich zeig es dir«, sagte er und nahm mich an die Hand. Es wirkte beiläufig und selbstverständlich. Er schloss die Tür auf, eine hellblau gestrichene Holztür. »Dürfen wir das?«, fragte ich. »Genau genommen weiß ich das nicht, aber ich werde hier bald jeden Schrank ausräumen müssen.« Wir standen in einer Diele mit Terrazzo-Boden. Nach rechts ging es in ein Wohnzimmer. Zögernd blieb ich im Türrahmen stehen. Die Luft im Haus war kühler als draußen. Sie roch etwas muffig. Auf einem robusten, dunkel lackierten Dielenboden standen altmodische Sofas und Sessel aus hellbraunem Samt. Daneben zwei Tischchen, dekoriert mit Vasen und Figuren. Ein alter Fernseher, ein schweres Ding, thronte auf einer Kommode in der Ecke. Die Kissen auf den Sofas waren sorgfältig drapiert. Auf den zweiten Blick entdeckte ich, dass auf Kniehöhe und etwas tiefer bräunliche Ränder längs entlang der Wand liefen. Ich ging näher heran. Fein gezackte Linien, wie die Messungen von Seismographen oder die Kurven eines EKGs. Es waren Wasserränder, vielleicht Spuren von unterschiedlich hohen Pegeln. Stockflecken waren zu sehen. Stellenweise wirkte die Tapete wie abgeschrubbt. Auch in den hellblauen, aus dickem Stoff genähten Vorhängen entdeckte ich Wasserspuren, Maserungen, wie ein zusätzliches Muster im Gewebe. Die Frau hatte offenbar damit gelebt, dass der Fluss über das Ufer treten und durch den Deich hindurchsickern konnte, im schlimmsten Fall die Deichkrone überwand. Das Wasser war einige Male ins Haus gedrungen. Ich zeigte auf die Spuren an der Wand. Deshalb wird Ihr Sohn es wahrscheinlich nicht so leicht los. Das Haus steht vertieft wie in einem Suppenteller. Außerdem ist die Ecke hier kaum bewohnt. Man ist ziemlich allein, sagte Levin. Aber es liegt wirklich schön.
Isabel Redfern las die 8. von 14 Folgen des Romans Halbinsel von Christine Bilkau. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen, das Hörbuch im Hörverlag. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Auch nach der Sitzung des Koalitionsausschusses bleibt es dabei, die Stromsteuer wird für private Verbraucher erst einmal nicht reduziert. Unionsfraktionschef Spahn sagte im ARD-Morgenmagazin, man habe sich darauf geeinigt, das Wahlversprechen erst umzusetzen, wenn es auch finanzierbar ist.
Wir halten gemeinsam an dem Ziel fest, die Stromkosten für alle deutlich zu senken. Wir wollen aber eben auch solide Finanzen und das ist nach 3 Jahren Rezession dann nur in Schritten möglich. Erster Schritt für alle, auch für die privaten Haushalte. Bei den Netzentgelten steht auf jeder Stromrechnung 6,5 Milliarden Euro für eine 4-köpfige Familie, privater Haushalt immerhin bis zu 100 Euro Entlastung. Gaspreise bringen wir runter für eine 4-köpfige Familie nochmal 50 Euro im Jahr Entlastung. Also wir entlasten auch die privaten Haushalte. Wir entlasten das produzierende Gewerbe und die Industrie 3 Milliarden dauerhaft, auch bei den Stromkosten.